So. Guten Morgen miteinander. Seid ihr alle wach? Super. Das freut mich. Mein Name ist Gabriel Hessler. Ich habe das große Privileg, euch heute Morgen ein bisschen den Kessel einzuheizen. Das war so, glaube ich, die Anfrage. Und für Live on Stage, für diese große Evangelisation, die vor unserer Haustüre stattfindet, nämlich im Dreiländereck in Basel, in dieser St. Jakobshalle. Und ich möchte euch zuerst einige Gedanken weitergeben heute Morgen, was Gott meiner Meinung nach zum Thema Evangelisation denkt, wie das wie das so gedacht ist. Und danach möchte ich euch natürlich auch noch zwei, drei Sachen über Live on Stage erzählen. So, du hast das bereits gut angesagt, Gideon. Das ist eigentlich wirklich eine Motivationspredigt. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen bereits in der Zeitung gelesen habt, bereits irgendwo Online-Medien konsumiert habt, was so auf der ganzen Welt passiert. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich so in unsere Welt hinausschaue, man könnte ein bisschen den Eindruck kriegen, diese Welt geht den Bach runter. Also das ist ja wirklich krass, auch wenn du so schaust, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, ein enormer Wertezerfall in unserer Gesellschaft, wo plötzlich Sachen, die früher völlig klar waren, heute absolut in Frage gestellt werden. Man nehme nur mal zum Beispiel die ganze Sexualethik. Du kannst heute kaum mehr einen Film schauen, irgendwo am Abend, ohne dass du eine nackte Frau sehen musst oder dass irgendjemand fremd geht oder dass irgendjemand erschossen wird. Auch so, das ist fast nicht mehr möglich. Also meine Frau und ich, wir haben uns das angewöhnt, dass wir immer wegschauen, wenn sowas kommt. Also wenn zum Beispiel jemand erschossen wird, dann wirklich, wir schauen immer weg. Wir haben uns das angewöhnt. Damit, wir wollen niemanden sehen, wie er stirbt, oder? Das wollen wir uns nicht antun. Aber heute sind die manchmal so schnell im Fernsehen, da kommst du gar nicht mehr mit. Also es macht BAM und dann denkst du, ja super, jetzt konnte ich nicht wegschauen, oder? Genau, auch die Gottesfurcht zum Beispiel hat wirklich abgenommen in unserer Zeit, wo früher die Leute noch mindestens eine Gottesfurcht hatten, Bescheid wussten über Himmel und Hölle, ist das heute alles völlig relativiert. Gott ist überhaupt kein Thema mehr. Pazani hat kürzlich gesagt an einer Schulung, die Menschen haben nicht nur Gott vergessen, sondern sie haben sogar vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Also es ist wirklich... ist wirklich so. Aber auch wenn man, wie gesagt, die Zeitung aufschlägt, kann man das Gefühl haben, mit unserer Welt geht es bachab. Da gibt es Flüchtlingsströme, die die Welt kaum je gesehen hat, seit langer, langer Zeit. Das ist ja auch, manchmal hat man das Gefühl, ja im Moment berichten die Medien nicht mehr davon, dann ist das alles vorbei. Aber das stimmt ja nicht. Das ist einfach, weil die Medien vielleicht nicht mehr darüber berichten. Oder der islamistische Terror. Ich warte eigentlich nur darauf, bis ich das nächste Mal die Zeitung aufschlage und ich höre, dass wieder irgendetwas passiert ist. Da gibt es Leute, die setzen sich in einen LKW und fahren durch Fußgängerzonen und haben das Gefühl, das ist Gottes Wille für ihr Leben. Oder gehen an eine Konzertveranstaltung mit vielen jungen Leuten und ballern da mit den Kalaschnikow-Gewehren um sich. Oder auch die Kriege, wenn du schaust, wo überall auf der Welt Kriege herrschen. Wir haben manchmal das Gefühl, im Moment ist gerade ruhig, oder? Passiert nicht so viel, aber das stimmt nicht. Das wird einfach nicht mehr darüber berichtet, weil wir gesättigt sind. Es gibt im Moment Kriege in Syrien, in Irak, in Afghanistan, in Südsudan, der Drogenkrieg in Mexiko, Ukraine, Somalia, Jemen etc. etc. Also wir leben in einer Bubble, sage ich dem jeweils. Ihr in Kandern versteht ja gut Englisch. In einer Blase, oder? Wo sehr schön ist und relativ wenig oberflächlich passiert, aber in unserer Welt geht wirklich die Post ab. Auch Umweltkatastrophen sind wirklich schon fast an der Tagesordnung. Wir haben in der Schweiz eine Firma, die Rückversicherung Swiss Re nennt sich die. Und wenn man bei denen die Statistiken anschaut von den Umweltkatastrophen, also die Swiss Re, die versichert Versicherungen, und diese Statistik, das ist wirklich krass, also da siehst du, die Umweltkatastrophen, die gingen so nach oben in den letzten Jahrzehnten. Das ist wirklich krass. Das ist nicht einfach nur so ein Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl hast, die Welt geht den Bach runter, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, du liegst meiner Meinung nach mit diesem Gefühl gar nicht mal so weit daneben. Denn entgegen gewissen romantischen Vorstellungen von einigen guten Herzen sagt eben die Bibel klipp und klar, dass die Welt in den letzten Tagen nicht besser wird, sondern eben schlechter. Die Bibel erzählt uns, dass vor dem Tag, wo Jesus wiederkommt, vor dem letzten Gericht, wird unsere Welt kälter, sie wird finsterer und sie wird liebloser. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 24. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen. Ich habe mir angewöhnt, immer die Bibel mitzunehmen in den Gottesdienst, weil ich finde, wenn irgendwohin die Bibel mitbringen, dann in den Gottesdienst. Aber ich lese es euch gerne vor. Matthäus 24, das ist diese Endzeitrede, wo Jesus seinen Jüngern erzählt, was auf sie zukommt. Er sagt, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet werden. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Ein sehr spannender Abschnitt. Hier steht geschrieben, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Warum ist das ein Zeichen der Endzeit, dass die rettende Botschaft von Jesus auf der ganzen Welt verkündet werden wird? Warum? Weil es das Einzige ist, das den Menschen in dieser verlorenen und sterbenden Welt helfen kann. Weißt du, die Erde, die geht zusammen mit ihrer tödlichen Unmoral den Bach runter. Die Bibel sagt, die Erde, die wird zusammengelegt wie ein alter Mantel. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, ein neues Jerusalem. Das Alte ist vergangen. Für die Erde, das mag ein bisschen tragisch klingen, aber für die Erde gibt es keine Hoffnung. Die ist dem Tode geweiht. Aber für uns Menschen gibt es Hoffnung. Für die Menschen gibt es einen Rettungsring. Und dieser Rettungsring, das ist Jesus Christus. Wer an diesen Jesus glaubt, der wird befreit von der Macht der Sünde, die ihn dazu bringt, diese Sachen zu tun, die Gott nicht gefallen. Wer an diesen Jesus glaubt, der wird, so sagt es uns die Bibel, leuchten wie ein Stern mitten in dieser finsteren Welt. Wer an Jesus glaubt, in dessen Leben kommt Hoffnung rein und seine Seele findet Frieden. Und wenn er einmal stirbt, dann ist das nicht einfach vorbei für ihn, einfach Licht aus, sondern dann bekommt er einen Platz in dieser neuen Welt, wo beschrieben ist, dass dort keine Träne mehr geben wird, wie wir das auch gesungen haben, wo jede Träne abgewischt werden wird, wo es kein Leid und kein Unrecht und kein Tod mehr geben wird. Wer an Jesus glaubt, der wird versöhnt mit Gott. Und wisst ihr, meine lieben Freunde und Geschwistern hier in Kandern, da bin ich der festen Überzeugung, das ist Gottes Vision. Das ist Gottes Mission, dass sich die Menschen mit ihm versöhnen. Deshalb lesen wir in Matthäus 24, deshalb wird das Evangelium auf der ganzen Welt verkündet, damit Menschen sich mit ihm versöhnen können. Ein Freund von mir, ein Pastor hat mal für ein Werbevideo von uns, für Life on Stage, hat er so einen genialen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn es um die Liebe von Gott zu uns Menschen geht, dann macht Gott einen Kopfstand. Und ich dachte, wow, das ist gut ausgedrückt. Gott macht einen Kopfstand, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, wenn es um uns Menschen geht. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Plan, so lesen wir es in der Bibel. Und seit der Mensch von Gott getrennt ist, ist Gott an einem interessiert, nämlich diese Beziehung zu uns Menschen wiederherzustellen. Dein Nachbar, den du vielleicht nur ab und zu mal siehst, wenn er ins Haus reingeht oder am Hecken schneiden ist und du grüßt ihn und sagst, hallo Nachbar, oder? Dieser Nachbar, der vielleicht an den Stammtisch geht jeden Tag und mit seinen Freunden über oberflächliche Sachen redet. Gott möchte sich mit ihm versöhnen. Gott macht für ihn einen Kopfstand, hat ihn auf dem Radar. Dein Ehemann, der nichts vom Glauben wissen will und der vielleicht heute Morgen bereits wieder einen verächtlichen Spruch fahren lassen hat, weil du in die Kirche gegangen bist. Gott möchte sich mit ihm versöhnen. Freunde, wisst ihr, in den letzten Jahren und besonders an der letzten Evangelisation im 2017 durften wir so viel Ehemänner erleben, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die mitgebracht wurden von ihren Frauen und die zusammen mit ihrem Mann nach vorne zum Kreuz kamen. Und ich sagte, das ist für mich immer eines der größten Highlights, wenn solche Familien wiederhergestellt werden und wenn die miteinander dann Jesus nachfolgen können. Das ist Gottes Ziel. Deine Berufskollegen, die vielleicht in der 10 Uhr Kaffeepause über alle anderen ablästern und über ihren Chef herziehen, etc., etc. Jesus möchte sich mit ihnen versöhnen. Jesus hat sie auf dem Radar. Gott liebt die Menschen um uns herum und möchte sich mit ihnen versöhnen. Und genau aus diesem Grund hat Gott, du weißt das, eine spektakuläre Rettungsaktion gestartet. Ihr kennt die und ich bin sicher, in dieser Kirche, wo mir gesagt wurde, die ist aus dem Jans-Team heraus entstanden, wurde bestimmt schon oft über diese Rettungsaktion gesprochen. Und zu wem sage ich das heute Morgen? Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus. Jesus geht an dieses Kreuz und bezahlt für die Sünden von uns Menschen, bezahlt diese Strafe, die uns von Gott trennt. Aber er bleibt nicht im Grab, sondern er steht auf, wie wir es auch gesungen haben. Und dieser Jesus, der gibt uns jetzt den Auftrag, das Evangelium in die Welt hinauszutragen und den Menschen davon zu erzählen, dass Gott sich mit ihnen versöhnen möchte. Das ist diese spektakuläre Rettungsaktion. Und ich habe heute Morgen schon über Filme gesprochen und ich muss jetzt ein Bekenntnis ablegen. Ich liebe Actionfilme, wirklich. Also jeder hat ja so seine Formen, wie er irgendwie entspannen kann. Wenn meine Frau sagt, wenn wir irgendwo von einem wirklich sehr intensiven Event nach Hause kommen oder so, sie muss das alles verdauen. Und für mich ist die größte Entspannung, einen Actionfilm zu schauen. Das ist irgendwie, sie kann das nicht nachvollziehen, ich auch nicht, aber es ist einfach so. Und am liebsten liebe ich Agentenfilme. Solche Filme, wo irgendwelche Teams zusammenkommen, wie zum Beispiel, vielleicht kennt ihr den auch, den Mission Impossible, die Mission Impossible Filme, oder? Kennt ihr diese Filme? Darf man die schauen als Christ? Naja, auf jeden Fall, das ist doch so, diejenigen, die den Film kennen, das ist dieser Tom Cruise, oder, den wir hier sehen in der Mitte, den Ethan Hunt, nennt sich den, Geheimagent, oder? Und das läuft dann ja jeweils so, der Geheimagent kriegt vom Chef einen Auftrag, oder? Der sagt ihm, du musst in diese Villa gehen, wo all diese Reichen sind und ihre Party feiern, die Bösen, oder? Und dann musst du dort im Schlafzimmer vom Bösen, musst du in den Safe gehen und diese Daten klauen, um die Welt zu retten. Und dann, was macht Ethan Hunt, oder? Er rekrutiert sich ein gutes Team zuerst mal. Und das ist immer dasselbe, man müsste das ja auch gar nicht mehr schauen, es wiederholt sich ja immer. Dann kommt zum Beispiel in diesem Team kommt eine schöne Frau vor, oder? Die schöne Frau mit dem roten Rock, die geht an diese Party und lenkt die Bösewichte ab. Und alle schauen sie an, oder? Und das ist ihr Auftrag. Sie lenkt die Bösewichte ab, damit die irgendwie nicht mehr so konzentriert sind. Und dann hast du in diesem Team aber auch noch jemand anderen, nämlich den Mann unten im Keller beim Stromkasten, oder? Der ist zuständig dafür, genau zur rechten Zeit den Strom auszuschalten, damit die Verwirrung total herrscht, oder? Und der macht das dann auch, oder? Und dann hast du eben, wie gesagt, den Geheimagenten, der ist auch ganz wichtig, der geht dann rauf zum Safe, packt sich diese Daten, wird bereits schon entdeckt, aber glücklicherweise hat er noch jemand weiteren im Team, nämlich den Helikopterpiloten, der startet rechtzeitig, irgendwo fliegt da Richtung Dach des Gebäudes, während bereits die schöne Frau, der Ethan Hunt und der Mann aus dem Keller raufspringen, bereits verfolgt werden von den Bösewichten, kommen die aufs Dach, der Helikopterpilot kommt hinzu, sie springen rein und Mission completed. Sie haben es geschafft, oder? Und bei diesem Team braucht es jeden. Jeden braucht es. Stell dir mal vor, der Mann im Keller, der würde sagen, ja, weißt du, ich bin einfach heute nicht so in Laune und sowieso bin ich nicht so ein Stromabschalter, oder? Und der schaltet den Strom nicht ab. Die ganze Mission würde hops gehen. Da würde nichts mehr funktionieren, oder? Oder stell dir mal vor, der Hubschrauberpilot, der wäre noch auf seinem Handy und würde den Zeitpunkt verpassen, um abzufliegen. Dann würden die verfolgt werden, die würden darauf springen und würden, der kommt nicht. Und dann werden die erschossen und meine Frau und ich müssen wieder wegschauen, oder? Und die ganze Mission, die geht so nicht in Erfüllung. So, es braucht jeden in diesem Team. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, diese Rettungsaktion von Gott in dieser Welt ist eigentlich gut mit so einer Kommandoaktion wie bei Mission Impossible vergleichbar. Weil auch in dieser Rettungsaktion, wo wir drinstehen, braucht es oder hat es verschiedene Akteure, verschiedene Teammitglieder. Zum Beispiel, ein wichtiges Teammitglied ist Gott, oder? Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen Sohn sandte. Wir denken manchmal, das müsste er tun, aber weißt du, Gott ist hundertprozentig gerecht. Wir Menschen haben uns gegen Gott verschuldigt. Gott müsste nicht seinen Sohn für uns schicken und er wäre immer noch hundertprozentig gerecht und er wäre immer noch der Vater, der liebende Gott. Aber Gott liebte uns so sehr, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hat. Und dann gibt es da noch einen Player in diesem Team, und zwar ist das Jesus. Jesus, der geht für uns Menschen ans Kreuz, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Weißt du, auch Jesus, stell dir mal vor, Jesus hätte das nicht getan. Ihr kennt diese Situation, wo er im Garten Eden ist und wo er Blut schwitzt und wo er zu seinem Vater sagt, Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendeinen anderen Weg, dann lass diesen Horror an mir vorbeigehen. Aber es gab keinen anderen Weg. Und er hat gesagt, aber dein Wille soll geschehen. Das war, deinen Auftrag möchte ich ausführen. Stell dir vor, Jesus hätte da einen Rückzugzieher gemacht und hätte gesagt, ja, das geht dann schon. Gott ist allmächtig und irgendwie klappt das dann schon. Jesus hat es getan. Er ging für uns Menschen ans Kreuz. Und dann kommen da wir, oder? Unser Auftrag in dieser Rettungsaktion ist es, oder dein Auftrag, du stellst sicher, dass die Welt, dein Nachbar, alles über dieses Versöhnungsangebot erfährt. Das ist unser Auftrag in diesem großen Team drin. Das ist das, was wir in Markus Evangelium lesen, diesen bekannten Vers, den ihr sicher auch schon Hinderschi und Fürschi, sagt man bei uns in der Schweiz, kennt. Wo Jesus seinen Jüngern sagt, dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Das ist unser Job, das ist unser Part. Die Menschen müssen das erfahren, dass Jesus für sie gestorben ist. Und dann gibt es da noch einen vierten im Bunde bei dieser Mission. Was denkt ihr, wer ist das? Wer weiß es? Der Heilige Geist. Ich sehe, ihr seid gut geschult. Der Heilige Geist. Und der ist wirklich much entscheidend in dieser Mission. Weil der Heilige Geist, der überführt von Sünde. Weil, weißt du, es braucht Glaube, um dieses Evangelium, das wir predigen, zu verstehen und aufzunehmen. Es braucht jemanden, der diese Botschaft übersetzt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ist eigentlich eine ziemlich schräge Botschaft, oder? Das sagt sogar der Paulus. Er sagt, Gott hat eine scheinbar unsinnige Botschaft in diese Welt gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, der an diese Botschaft glaubt, gerettet wird. Und der Heilige Geist ist derjenige, der die Menschen überzeugt, der sie überführt von Sünde. Das ist nicht unser Job, das denken wir manchmal. Wir denken manchmal, ja, weißt du, ich kann das nicht, aber dein Job ist relativ einfach. Wir müssen schauen, dass die Menschen das erfahren. Der Heilige Geist tut den Rest. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von einer Live-on-Stage-Evangelisation. Die hat mir jemand zugeschickt. Ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich finde, sie passt so zu dem, dass wir uns darauf verlassen können, dass der Heilige Geist wirkt. Das war eine Frau, die arbeitet in einem, denke ich mal so, in einer sozialen Institution mit Jugendlichen, mit schwierigen Jugendlichen. Und da war so ein Jugendlicher und sie hatte gesagt, oder sie schreibt hier so, sie wusste nur noch, Jesus kann dem helfen. Und deshalb wollte sie ihn einladen ans Live on Stage. Und dann schreibt sie hier, am letzten Samstag war es dann soweit. Ich fragte spontan auch Ivana, ob sie mitkommen möchte. Und so fuhren wir gemeinsam Richtung Wetzikon. Bei der Begrüßung vor dem Start der Evangelisation sagte der Prediger, du kannst Gott heute begegnen. Kevin schaute mich an und fragte, glaubst du das? Während dem Musical schien er wenig begeistert und er wollte mich die ganze Zeit davon überzeugen, dass wir nach der Aufführung sofort nach Hause fahren sollen und bei der anschließenden Predigt nicht mehr zuhören. Ich erklärte ihm, dass das wirklich nicht möglich sei, da wir in der zweiten Reihe schön in der Mitte saßen. Also das ist übrigens auch ein Trick. genau. Als die Predigt begann, machte ich mir ein wenig Sorgen, da ich mir vorstellen konnte, dass die zwei Jugendlichen, nochmals eine halbe Stunde ruhig sitzen konnten. Gleichzeitig hoffte ich von ganzem Herzen, dass Gott zu ihnen reden würde, obwohl ich den Eindruck hatte, dass die Predigt überhaupt nicht auf Teens ausgerichtet war. Ich saß neben Kevin und rief ununterbrochen den Namen Jesus an. Er alleine war der, der nun etwas tun konnte. Selbstverständlich war mir auch Ivana ein großes Anliegen. Nur versteht sie eher schlecht Schweizerdeutsch, so dass für sie die Predigt eine noch größere Herausforderung war. Damals waren wir noch in Schweizerdeutsch unterwegs. Aber auch das sagte ich Gott kurz, schließlich war es ihm möglich, trotzdem zu ihr zu sprechen. Am Ende der Predigt angekommen, lud der Prediger die Leute ein, zum Kreuz zu kommen und ihr Leben Jesus zu geben. Er war noch nicht fertig mit Sprechen, da fragte mich Kevin, können wir gehen? Ich war der Annahme, dass er jetzt definitiv nach Hause wollte. Ich erklärte ihm, dass dies nun wirklich ein ganz dummer Zeitpunkt sei, um nach Hause zu gehen und dass das Programm nun wirklich gleich am Schluss sei und er müsse sich nur noch kurz gedulden. Etwas verwirrt schaute er mich an und erwiderte, nein, ich möchte nicht nach Hause, ich möchte zum Kreuz, kommst du mit? In diesem Moment schaute mich auch Ivana mit verweinten Augen an und sagte, auch ich möchte zum Kreuz. Ich war für einen Moment fast in einem Schockzustand, konnte gar nicht begreifen, was da gerade vor sich ging. Die beiden Teens wollten sofort aufstehen, obwohl der Prediger immer noch am Sprechen war. Sobald dann das Lied erklang, standen die beiden Teens auf und ich und eine Freundin von mir gingen hinter ihnen her zum Kreuz. Sie beteten das Übergabegebet, das der Prediger ihnen vorsprach und anschließend konnten wir noch für sie beten. Irgendwie waren wir uns aber gar nicht sicher, ob sie wirklich verstanden hatten, was sie da gerade taten. Es war für mich wirklich ein unglaublicher Moment. Als ich Ivana fragte, warum sie zum Kreuz gehen wollte, sagte sie, ich konnte einfach nicht anders. Etwas in mir sagte, dass ich einfach gehen muss. Kevin meinte, ich wäre auch zum Kreuz gegangen, wenn ich der Einzige gewesen wäre. Das hätte mir gar nichts ausgemacht. Ich musste einfach gehen. Als der Prediger am Anfang vom Gottesdienst gesagt hat, dass man Gott begegnen kann, wusste ich, dass ich alles dafür geben würde, dass ich ihm begegnen konnte. Er erzählte weiter, dass wenn er alleine gewesen wäre, er laut rausgeschrien hätte vor Freude, nachdem er das Übergabegebet gesprochen hatte. Halleluja! Wow! Findet ihr das nicht extrem cool? Hä? Also mich begeistert sowas. Wenn ich sowas lese, ich sage dir, da freue ich mich einfach, weil es doch zeigt, dass Jesus heute noch dasselbe ist und dass das Evangelium nie an Kraft verloren hat. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das erleben werden am Live on Stage. Weißt du, jeder Part in diesem Team ist matchentscheidend, auch dein Part. Der ist ganz, ganz wichtig. Die Menschen müssen das Evangelium hören. Wir lesen das im Römer 10. Ihr kennt bestimmt auch die Stelle, wie sollen sie glauben, wenn sie das Evangelium nicht gehört haben, wenn ihnen es niemand erzählt hat. Wenn man deinen Teil wegnimmt, hier bei diesem Team, dann passiert einfach wenig bis gar nichts. Das ist dann so, als hätte dein Nachbar im Lotto gewonnen. Als hätte er einen Sechser im Lotto gemacht, aber niemand sagt es ihm. Das ist dann so. Als würde dieser Lottozettel bei ihm zu Hause liegen und er wüsste nichts davon. Weißt du, Jesus ist der Lottosechser für deinen Nachbarn. Er muss nicht verloren gehen. Für deine Ehefrau, für deinen Sohn, deine Tochter, für deine Freunde am Arbeitsplatz, deine Arbeitskollegen. Ich meine, klar, Gott könnte es auch ohne uns tun. Und das tut er manchmal auch. Zum Beispiel, wir hören das ja häufig aus der islamischen Welt, dass Muslimen träumen von Jesus. Aber weißt du, trotzdem braucht es bei all diesen Geschichten immer Christen, die danach diese Muslimen an der Hand nehmen und ihnen von diesem Jesus erzählen und ihnen das zeigen und sie in die Gemeinschaft mit anderen Christen hineinführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann deinen Teil nicht wegnehmen. Dein Teil ist ganz wichtig. Was für ein Vorrecht, dass wir in so einem hochdotierten Team in dieser Rettungsaktion unterwegs sein dürfen, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber auch was für eine Verantwortung, nicht? Was für eine Verantwortung. Also wir wollen ja die anderen nicht im Stich lassen. Jetzt wird es langsam ein bisschen krass, hä? Aber wir wollen ja nicht der im Stromkasten sein, der den Hebel nicht runterlädt. Weil, weißt du, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber wenn du deinen Nachbarn das nicht erzählst oder ihn oder irgendwie das dahin führst, dass er von dem erfährt, dann ist Jesus vergebens für ihn gestorben. Dann bringt das alles nichts. Dieser Teil ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wir wissen das auch, es gibt so viele Möglichkeiten, in diesem Auftrag unterwegs zu sein. Und wir sind ja auch in einem Marathon. Und ich bin sicher, ihr als Jans Team Kirche, ihr seid da sicher ständig dran. Und das ist ein Thema bei euch. Aber dieses Jahr wollen wir ganz bewusst einmal dieses Netz groß auswerfen in diesem Dreiländereck. Und wir wollen glauben, dass Gott es füllt. Wir wollen so einen großen Fischzug machen. Und Life on Stage ist einfach eine geniale Möglichkeit dazu. Der Eckhard kam vorhin noch zu mir und hat mir gesagt, kannst du nicht noch ein bisschen erzählen, was denn das Life on Stage genau ist? Ich kann euch jetzt nicht zu sehr im Detail erzählen, ich kann euch nur erzählen, das ist so etwas Geniales. Ich bin ja selbst ein Evangelist und ich bin so Fan von dieser Art der Evangelisation, weil die Menschen, die lassen sich gerne einladen an diese Veranstaltung. Und was die Stärke ist am Live on Stage, es ist ja so, die Leute kommen in die St. Jakobshalle und dann zuerst einmal hören Sie eine Stunde lang oder sehen Sie ein Musical zu einer wahren Lebensgeschichte. Und was wir da erleben ist, dass in dieser Stunde all diese Mauern, die die Menschen um sich herum aufgebaut haben, wo du nie durchkommst, wenn du mit ihnen über den Glauben sprechen möchtest, die schmelzen alle weg. Und wenn dann eben das Evangelium gepredigt wird, dann ist da keine Mauer mehr. Und das Evangelium trifft ihre Herzen. Und die stehen auf und gehen nach vorne und vertrauen ihr Leben Jesus an. Und das ist dann wirklich jeweils so, häufig sind es ja die Christen, die das am wenigsten erwarten. Und es ist immer spannend, ich darf jeweils auf der Bühne stehen und zuschauen, wie die Leute nach vorne kommen, weil ich ja den Aufruf auch mache. Und dann zu beobachten, wie die Leute nach vorne kommen. Und du erkennst immer, wer der Christ ist, weil die kommen ja immer zusammen, der Christ mit seinem VIP. Und der manchmal, weißt du, der tanzt teilweise, fliegt er schon nach vorne. Und ich habe schon einmal jemanden beobachtet, der ist fast um seinen VIP herumgetanzt. So Freude hatte der. Und das werden wir erleben. Wir werden erleben, wie Gott uns überrascht. Da bin ich ganz fest der festen Überzeugung. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch noch die alten Jans-Team-Zeiten erlebt hat. Wir durften ja, der Eckhard war ja da auch mit involviert, wir durften ja das geistliche Erbe von Jans-Team Schweiz übernehmen. Also wir haben ja das alles gekriegt und dadurch dann auch mit diesem Live on Stage gestartet. Und ich glaube, das ist auch so, da ist wirklich auch noch ein bisschen, oder da ist dieser geistliche Power des Jans-Teams drin. Und das hören wir ganz häufig, dass Leute zu uns kommen und sagen, das ist wieder wie früher. Ja? Obwohl es auf die heutige Zeit zugeschnitten ist. Und die Menschen kommen und vertrauen ihr Leben Jesus Christus an. Und leider ist die Zeit schon sehr fortgeschritten. Sonst würde ich euch gerne noch viele Geschichten erzählen, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir hatten letztes Jahr haben wir über 525 Menschen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und das sichtbar hinterlegt haben. Und da habe ich Geschichten an Geschichten gehört von Menschen, dessen Leben verändert wurde. Und das ist wirklich begeisternd. Ich treffe heute ständig Leute, die zu mir kommen und sagen, damals habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Ich treffe Angehörige, die mir mit Tränen in den Augen erzählen, wie das Leben ihrer Kinder verändert wurde, etc., etc. Wir werden erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Die Frage ist nur, sind deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen dabei? Das ist die Frage und das kann niemand anders tun als du. Das gehört jetzt eben zu deinem Job, sie an der Hand zu nehmen, da mitzubringen. Und wir sagen jeweils, manchmal musst du die ja fast dahin prügeln, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber das ist wirklich teilweise Knochenarbeit. Wir in der Schweiz, wir haben einen Begriff, wir sagen den Musken. Du musst die Leute wirklich, vielleicht musst du sie fünfmal fragen und dann irgendwann musst du ihnen vielleicht sogar noch sagen, komm wenigstens einfach mir zuliebe. Ich möchte, dass du das einmal hörst und dass du Ja oder Nein sagen kannst zu diesem Gott. Und du wirst erstaunt sein, was teilweise passiert aus solcher Penetranz. Ja? Wir sind manchmal so, ich weiß auch nicht, ob ihr Süddeutschen auch so seid, bei uns in der Schweiz, ja, niemandem zu nahe treten. Aber Freunde, hier geht es um alles oder nichts. Und ich war kürzlich, ich erzähle das zwar auch am VIP Bible, ich war kürzlich dabei, als jemand wiederbelebt wurde, weil er einen Herzstillstand hatte. Und dann kam der Hubschrauber und diese Person wurde wiederbelebt. Und das ist also krass. Da fragt niemand, ob man der Person zu nahe tritt. Also da werden alle Rippen gebrochen. Das ist dann kein Thema mehr. Oder wenn es um den physischen und irdischen Tod geht. Aber hier geht es um die Ewigkeit. Lass uns alles dran setzen, dass die Menschen um uns herum wenigstens eine Chance kriegen, das Evangelium zu hören und Ja oder Nein zu Jesus zu sagen. Und wir möchten es jetzt folgendermaßen machen. Darf ich die Pianistin, die das so wunderbar den Lobpreis begleitet hat, bitten, ans Klavier zu sitzen? Und ich möchte, dass du dir jetzt einfach, während wir ein instrumentales Klavierstück hören, dass du dich fragst, wo kann ich mich einklinken in diesem Jahr? Weil, weißt du, die Gefahr ist eigentlich sehr groß, dass du mal so an das Ganze herangehst. Also ich erlebe das bei uns Christen so. Man schaut sich so ein Projekt mal an, dann gibt man dem mal 20%, oder? Von seiner Gunst. Und dann denkt man, ja, ich schau mal, ob die das da drauf haben und ob das meiner theologischen Meinung entspricht und ob die das gut machen und so. Aber das Problem ist, das ist jetzt meine Prognose, du wirst dann im November denken, hey, wow, das sind 150%, das ist wirklich eine gute Sache. Also aber dann ist es zu spät. Mach es doch mal anders dieses Mal. Nicht wegen mir oder wegen uns oder so, aber gib doch der Sache mal 100% von Anfang an. Ich meine, es ist ein Risiko, ist mir schon klar, kann ja sein, dass du dann enttäuscht wirst. Aber doch lieber auf diese Seite dafür hast du alles daran gesetzt, hast du für deinen Nachbarn gebetet, hast sie mitgebracht. Ich denke, wir brauchen für so eine Evangelisation einen kindlichen Glauben und eine große Erwartungshaltung. Und so sollen wir in diese Evangelisation reingeben. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du dich einklinken kannst. Du findest ja alle Infos auch im Stand hinten. Zum Beispiel, aktuell ist ja gerade dieses VIP-Gebet, dass du deine VIPs definierst und anfängst, jeden Tag für sie zu beten. Oder vor allem sehr aktuell sind die Kurse. Bis heute läuft die Anmeldefrist. Und meldet euch doch an zu so einem VIP-Training-Kurs. Das lohnt sich wirklich. Unsere Erfahrung ist, dass das den Christen hilft, diese Zeit bis zur Evangelisation zu nutzen und feurig zu bleiben und wirklich dann für die Freunde zu beten, sprachfähig, beziehungsfähig zu werden. Du wirst lernen, wie erkläre ich das Evangelium, wie lebe ich einen authentischen christlichen Lebensstil. Nutze diesen Kurs, melde dich heute noch an. Und auch die Finanzen sind ein sehr wichtiger Teil. Häufig gehen wir ja, Entschuldigung, ich habe dich ein bisschen früh gerufen, aber jetzt, ich bin gleich durch. Häufig gehen wir ja so an so ein Projekt ran, wir öffnen unseren Geldbeutel und schauen rein und auch hier, oder denken, was sind die wert oder was soll ich geben? Und du darfst das natürlich machen, ist ja dein Geld und wir sind ja in einem freien Land hier in Deutschland. Aber ich möchte dich mal ermutigen, dass du anders an dieses Projekt rangehst, so dass du einfach mal Gott fragst, was soll ich geben, um diese Evangelisation möglich zu machen? Da wird ja niemand reich dabei. Das ist, auch wenn das eine horrende Summe ist, aber das hat mit der Großveranstaltung zu tun. Das kostet einfach so viel. Wer mit Großveranstaltungen sich auskennt, der weiß das. Ich habe gerade kürzlich gelesen, dass die in glaube ich, Frankfurt machen sie einen ökumenischen Kirchentag und jetzt hat sich die Stadt Frankfurt entschieden, noch einen Beitrag dazu zu leisten und die zahlen denen jetzt 5 Millionen Euro noch für diesen Tag, also als Beitrag. Und da denkst du dann, okay, also das ist ja ein Schnäppchen, was wir hier machen, eine ganze Woche evangelisieren in einer Großveranstaltung. So, aber frag doch mal Gott, was ist dein Teil dabei? Kannst du auch jetzt machen, während diesem Song? Genau, und die praktische Mitarbeit, das kommt dann so zu einem späteren Zeitpunkt, wo es dann darum geht, wer packt noch mit an den Abenden. Lass uns diese Zeit nehmen, jetzt während diesem instrumentalen Stück, und frage Gott, wo du dich einklinken sollst.